Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der Sure 67 Molk.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Voller Segen und unvergänglich ist er, in dessen Hand die Herrschaft über die Welt des Seins liegt und der aller Dinge mächtig ist. Er, der Tod und Leben erschuf, auf das er prüfe, das Tun und Lassen wessen von euch besser ist. Er ist Majestät und Güte. Er, der sieben Himmel übereinander anbrachte. Keinen Widerspruch und keine Unzulänglichkeit kannst du in der Schöpfung des barmherzigen Gottes finden. Sieh dich doch einmal gut um. Stellst du irgendeinen Mängel oder Fehler fest?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 2. November 2023, gleich dem 11. Orbon 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Terrorkommandos in der zionistischen Armee«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Es laufen politische Initiativen für einen sofortigen vorübergehenden Waffenstillstand in Katar. Spaniens Minister verurteilen anhaltenden israelischen Völkermord in Gaza. UN-Rechtsbüro. Israelische Luftangriffe auf Flüchtlingslager Jabalia könnten Kriegsverbrechen darstellen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Es laufen politische Initiativen für einen sofortigen vorübergehenden Waffenstillstand in Gaza. Außenminister Hossein Amir Abdollahian gab bekannt, Iran und Katar arbeiteten an politischen Initiativen zur Schaffung eines sofortigen vorübergehenden Waffenstillstands in Gaza, während der israelische Völkermordkrieg weitere Zivilistenleben fordert. Amir Abdollahian sagte, bei seinem früheren Besuch in der katarischen Hauptstadt Doha wurde über den Waffenstillstand im Krieg des israelischen Regimes gesprochen. Der iranische Spitzendiplomat äußerte diese Bemerkung nach seiner Rückkehr nach Teheran von einer Reise, die ihn nach Katar und in die Türkei führte. In Katar wurde über die Idee eines Waffenstillstands gesprochen, der möglicherweise zu einem umfassenden Transfer humanitärer Hilfe nach Gaza führen könnte, sagte Amir Abdollahian. Der brutale Krieg, den das israelische Regime gegen das Küstengebiet führt, hat bisher über 8.800 Menschen das Leben gekostet, darunter mehr als 3.600 Kinder. Das Regime begann den Krieg, nachdem die Widerstandsgruppen im Gazastreifen nach Jahren des Leidens unter der israelischen Unterdrückung der Besatzungsmacht die Operation Al-Aqsa-Sturm durchgeführt hatten, ihre größte Operation gegen die Besatzungsmacht. Im Rahmen des Waffenstillstands werden wir Zeuge des Austauschs ziviler Gefangener zwischen beiden Seiten sein, einschließlich der Freilassung aller weiblichen palästinensischen Gefangenen, sagte der iranische Außenminister. Der palästinensische Widerstand, fügte er hinzu, strebe die Freilassung palästinensischer Frauen, Jugendlicher und Kinder aus israelischen Gefängnissen an. Amir Abdollahian sagte während seines Treffens mit dem Leiter des Politbüros der Hamas in Doha, Ismail Haniya, dass die Angriffe des israelischen Regimes auf Gaza bisher zum Tod von etwa 50 Gefangenen des palästinensischen Widerstands geführt hatten. Einige der Opfer kamen am 17. Oktober bei israelischen Luftangriffen auf das Al-Ahli-Baptisten-Krankenhaus in Gaza ums Leben, bei denen mindestens 500 Zivilisten ums Leben kamen, sagte er. Spaniens Minister verurteilen anhaltenden israelischen Völkermord in Gaza. Mehrere spanische Minister haben den anhaltenden israelischen Völkermord im Gazastreifen kritisiert und ihre Regierung aufgefordert, mehr zu tun, um die Gräueltaten des Regimes gegen Palästinenser zu stoppen. Mit der Bombardierung von Krankenhäusern, Flüchtlingslagern, Kindern und wehrlosen alten Menschen demonstriert Israel das Schlimmste an Menschlichkeit. Wie lange werden die europäischen Staats- und Regierungschefs uns zu Komplizen dieser Barbarei machen? Postete Ione Belarra, Vorsitzende der Podemos-Partei und Ministerin für soziale Rechte, auf X. Belarra hat Spanien und die EU bereits dazu aufgefordert, die Beziehungen zu Israel abzubrechen. Am Mittwoch lobte sie Bolivien dafür, dass es seine diplomatischen Beziehungen mit dem Besatzungsregime abgebrochen hat. Nachdem Israel am Dienstag zugegeben hatte, ein Flüchtlingslager bombardiert zu haben, teilte auch Spaniens Verbraucherminister Alberto Garzón seine Verurteilung. Die Straflosigkeit Israels und seiner Verbrechen ist eine internationale Schande, Ein Völkermord, der die westlichen Regierungen belasten wird, die ihn unterstützen und rechtfertigen, postete er in den sozialen Medien. Unterdessen teilte Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero erneut den Beitrag des kolumbianischen Führers Gustavo Petro, in dem er Israels Vorgehen als Völkermord bezeichnete und sagte, seine Verbündeten können nicht von Demokratie sprechen. Als Reaktion darauf warf der Verband der jüdischen Gemeinden in Spanien dem spanischen Minister Antisemitismus vor. Der Außenminister des Landes, José Manuel Álvarez, und Premierminister Pedro Sánchez haben einen dringenden humanitären Waffenstillstand gefordert und der israelischen Blockade kritisiert. Álvarez sagte am Mittwoch, er sei entsetzt über die zivilen Opfer des Bombenanschlags in Jabalia. Ione Belarel hatte zuvor auf ihrem Ex-Konto ein Video gepostet, in dem sie die israelischen Verbrechen unmissverständlich verurteilte. Die europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter auch Spanien, seien dem Ernst der Lage nicht gewachsen, sagte sie und fügte hinzu, wir wollen uns nicht an diesem geplanten Völkermord beteiligen und denken, dass Europa dringend handeln muss. Ich glaube, dass Europa für diese Heuchelei teuer bezahlen wird. UN-Rechtsbüro. Israelische Luftangriffe auf Flüchtlingslager Jabalia könnten Kriegsverbrechen darstellen. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen gab an, Israels Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Jabalia im blockierten Gazastreifen könnten einem Kriegsverbrechen gleichkommen, da die tödlichen Angriffe bisher zahlreiche palästinensische Todesopfer forderten. Am Dienstag und Mittwoch führte Israel schwere Bombardierungen gegen das Flüchtlingslager Jabalia in der Nähe von Gazastadt durch. Bei den Luftangriffen auf das Flüchtlingslager wurden mindestens 195 Menschen als tot bestätigt. Mehr als 100 galten als vermisst unter den Trümmern. Bei den Angriffen wurden rund 777 Menschen verletzt. In einer Erklärung vom Donnerstag sagte das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, dass die hohe Zahl der Opfer und das Ausmaß der Zerstörung Fragen zur Verhältnismäßigkeit aufwerfen. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und des Ausmaßes der Zerstörung nach israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia haben wir ernsthafte Bedenken, dass es sich um unverhältnismäßige Angriffe handelt, die Kriegsverbrechen gleichkommen könnten, hieß es auf X, früher bekannt als Twitter. Jabalia ist das größte UN-Flüchtlingslager im Gazastreifen, in dem Menschen untergebracht sind, die 1948 von zionistischen Milizen und Israel gewaltsam vertrieben wurden. Berichten zufolge leben in der Gegend fast 120.000 Menschen. Die Erklärung folgt auf eine Welle der Verurteilung durch die UN, wo Beamte Schock und Entsetzen über die Angriffe auf das überfüllte Flüchtlingslager zum Ausdruck brachten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist entsetzt über die eskalierende Gewalt in Gaza, einschließlich der Tötung von Palästinensern, darunter Frauen und Kindern, bei israelischen Luftangriffen auf Wohngebiete des dicht besiedelten Flüchtlingslagers Jabalia, sagte Sprecher Stefan Dujarric am Mittwoch. Auch das UN-Kinderhilfswerk UNICEF bezeichnete die Angriffe als schrecklich und entsetzlich. Die Welt scheint nicht in der Lage oder nicht willens zu handeln. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen einen grundlegenden Wandel, sagte Martin Griffiths, der UN-Chef für humanitäre Hilfe. China zeigt sich zutiefst schockiert über massive Luftangriffe Israels auf Flüchtlingslager in Gaza. China erklärte, es sei zutiefst schockiert über die israelischen Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Jabalia in Gaza und forderte einen sofortigen Waffenstillstand, bevor die Kriegsmaschinerie des Regimes weitere Todesopfer in dem blockierten palästinensischen Gebiet fordert. Bei einer täglichen Pressekonferenz am Mittwoch in Peking verurteilte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin den brutalen Angriff aufs Schärfste und forderte einen sofortigen Waffenstillstand. China ist zutiefst schockiert über die Angriffe auf die Flüchtlingslager in Gaza und verurteilt dies aufs Schärfste. China fordert von den betroffenen Parteien, insbesondere von Israel, äußerste Zurückhaltung und fordert sie auf, die am 27. Oktober angenommene UN-Resolution umzusetzen, die Kämpfe sofort einzustellen, alles zu tun, um die Zivilbevölkerung zu schützen, Korridore für humanitäre Hilfe so schnell wie möglich zu öffnen und eine noch schlimmere humanitäre Katastrophe abzuwehren, sagt er. China wird im UN-Sicherheitsrat eine positive und konstruktive Rolle spielen, um zur Beendigung der Kämpfe beizutragen, die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten und sich frühzeitig für eine umfassende, gerechte und dauerhafte Lösung der Palästinenserfrage einzusetzen, fügte Wang hinzu. Die Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza und die verzweifelten humanitären Bedingungen haben weltweit große Besorgnis ausgelöst, da Nahrungsmittel, Treibstoff, Trinkwasser und Medikamente knapp werden. Nach offiziellen Angaben haben die unaufhörlichen Luftangriffe, Raketenangriffe und Artillerieangriffe auf Gaza mindestens 8.800 Palästinenser getötet, darunter über 3.600 Kinder und 2.290 Frauen und mindestens 22.219 weitere verletzt. Noch immer werden rund 2.000 Menschen vermisst, darunter 1.100 Kinder. Man geht davon aus, dass die überwiegende Mehrheit dieser Menschen tot und unter Trümmern begraben ist. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 16 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hojata Ashrafzadeh mit dem Titel Poiz, das heißt Herbst.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. میرسد که باز هم عاشق کند مرا، اون قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. Thank you. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, im letzten Teil haben wir Ihnen bereits von dem iranischen Astronomen und Mathematiker Abulwafa berichtet. Er hat viel zur Weiterentwicklung der Geometrie und Arithmetik beigetragen. Wir werden uns heute noch einmal mit ihm und der Epoche, in der er lebte, beschäftigen. Abulwafa Buzjani hieß eigentlich Muhammad ibn Yahya. Er lebte im 4. Jahrhundert nach der Hijra, was ungefähr dem 10. Jahrhundert nach Christus entspricht. Abulwafa kam im Nordosten Irans, in Khorasan, zur Welt. Von seinen beiden Onkeln wurde er an seinem Heimatort Buzjan in die Grundlagen der Mathematik eingeführt. Als 20-Jähriger ging er zur Erweiterung seines Wissens nach Bagdad und blieb dort bis an sein Lebensende im Jahre 388 nach der Hijra, also 998 nach Christus. Er wurde dort beigesetzt. Buzjani pflegte einen wissenschaftlichen Austausch mit großen zeitgenössischen Gelehrten wie Abu Reyhan Biruni. Wegen seiner Verdienste auf dem Gebiet der Mathematik und der Astronomie ist einer der Mondkrater nach Abulwafa benannt worden. Abulwafa Buzjani lebte in einer Zeit, in der die Mathematik ihre dritte Phase der Weiterentwicklung erfuhr. Die erste Phase der Weiterentwicklung der Mathematik war im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus. Die Mathematik war in dieser Phase praxisbezogen und es wurden die ersten mathematischen Sätze aufgestellt. Mehr oder weniger haben alle Völker an dieser Entwicklungsphase mitgewirkt. Die zweite Phase der Weiterentwicklung der Mathematik, dauerte fast 10 Jahrhunderte. Zentrum für diese Entwicklungen waren Griechenland und nach ihm Alexandria in Ägypten. Diese Weiterentwicklung hatte vor allem einen theoretischen Charakter. In dieser zweiten Phase traten Beweisführung und logische Ableitung anstelle von praktischer Erfahrung. Die dritte Phase der Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Mathematik dauerte insgesamt gesehen vom 8. bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach Christus, das heißt von der Hälfte des 2. bis zu Beginn des 10. Jahrhunderts nach dem islamischen Mondkalender. Sie war wieder wie die erste Phase anwendungsorientiert, allerdings auf weitaus höherem Niveau als die Mathematik der ersten Phase. In dieser dritten Phase wurden allen Erkenntnisse und Errungenschaften der Vergangenheit genutzt und Lücken und Ungenauigkeit in der Beweisführung wurden beseitigt. In der dritten Phase wurde die Lösung der kompliziertesten wissenschaftlichen Fragen angestrebt. Hierbei haben sich vor allen Dingen die muslimischen Mathematiker Irans in der Forschung hervorgetan, angefangen bei den Gebrüdern Banu Musa und Khwarazmi, 9. Jahrhundert nach Christus, bis Ghiyas ed-Din Jamshid Kashani im 14. bzw. 15. Jahrhundert nach Christus. Der dritten Phase folgte die vierte, bei der erneut die Theorie den Schwerpunkt bildete und die vor allen Dingen im westlichen Europa fortgesetzt wurde. Die iranischen Mathematiker haben nach der zweiten Phase nicht nur die griechischen Werke über Mathematik übersetzt und erklärt und auf diese Weise das wissenschaftliche Erbe für das westliche Europa aufrechtzuerhalten, sie haben selber auch einen vollständigen neuen Entwicklungsabschnitt in der Mathematik begründet und die theoretische Mathematik bereichert. Sie haben neue Zweige und neue Methoden in der Mathematik eingeführt. Dabei legten sie besonderen Wert auf die praktische Anwendung der Mathematik und begünstigten damit auch den Fortschritt in anderen Bereichen der Wissenschaft. Außerdem schufen sie die Voraussetzung für die vierte Entwicklungsphase der Mathematik. Historiker, die sich mit der Geschichte der Wissenschaft auseinandersetzen, haben zu Recht das 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, die goldene Epoche der islamischen Zivilisation genannt. In diesem Zeitraum, der mit der Herrschaft der iranischen Buyiden in Irak und in einem großen Teil des damaligen Irans zusammenfällt, erfuhren Wissenschaft und Philosophie einen enormen Aufschwung. Ebenso hatten die Mathematik und Astronomie einen bedeutenden Fortschritt zu verzeichnen. Zu den wichtigen Initiativen des Buyiden-Königs Adud ad-Dawla zählte die Gründung von höheren Lehrzentren und besonders die Bildung von wissenschaftlichen und philosophischen Zirkeln, in denen Philosophen, Gelehrte und Literaten miteinander über religiöse, philosophische und wissenschaftliche Themen diskutierten. Adud ad-Dawla spornte alle Wissenschaftler, Philosophen und Religions- und Ethikgelehrten an. Er förderte die Niederschrift von Wissenschaft und Literatur in arabischer Sprache, aber zugleich war er auch sehr an der Wiederbelebung der iranischen Kultur interessiert. Die wissenschaftliche Atmosphäre, die die Dynastie der Buyiden hervorrief, veranlasste zahlreiche Gelehrte und Philosophen, ihre Heimat zu verlassen und nach Bagdad zu kommen. Bagdad war eines der wichtigen wissenschaftlichen Zentren in der islamischen Welt und diese Stadt hatte einen iranischen Charakter angenommen. Zu den iranischen Gelehrten, die nach Bagdad kamen, gehören neben Abu'l-Wafa Buzjani viele andere wie der Philosoph Abu Suleiman al-Manteri Sijistani und der Mathematiker und Astronom Abu Sa'al al-Kuhi. Adud ad-Dawla, der berühmteste der Buyidenherrscher, forderte, dass die Wissenschaften vornehmlich für eine Besserung des Alltagslebens genutzt werden sollen. Deshalb diente in dieser Epoche die Lehre der Naturwissenschaften und der Mathematik nicht nur zur Stillung der Neugier, sondern zur Verbesserung der Lebensqualität und der Lage der Gesellschaft. Aus dem Vorwort der Werke, welche die Gelehrten in dieser Zeit schrieben, ist ihre Liebe zur Forschung und zur Wissenschaft deutlich herauszuspüren. Die Gelehrten, die sich in Bagdad der Forschung widmeten, machten sich in den meisten Wissenschaften unabhängig von den griechischen Werken und konzentrierten sich immer mehr auf angewandte Wissenschaften. Es heißt, dass dies auch der Grund dafür war, dass Abu'l-Wafa Buzjani, der Zeitgenosse des Buyidenkönigs Adud ad-Dawla, die beiden bedeutenden Werke für angewandte Arithmetik und Geometrie verfasst hat, nämlich das Werk mit dem Titel Buch über das, was notwendig ist, aus der Wissenschaft Arithmetik zu lernen für Schriftgelehrte und Geschäftsleute. Und das zweite Werk mit dem Titel Buch über das, was notwendig ist, von den geometrischen Konstruktionen zu kennen für Handwerker. Beide Werke liefern anschauliche Beispiele für die Anwendung der Mathematik. Buzjani schrieb außer diesen Büchern auch kürzere Abhandlungen und Artikel über die angewandte Mathematik. Dazu gehört eine kurze Abhandlung namens Fi Mu'arifat al-Ab'ad Bainul Masakin. In dieser Abhandlung stellt er zwei verschiedene Methoden zur Feststellung der Entfernung zwischen Bagdad und Mekka vor und weitete daraufhin die Methode aus, um die Abstände anderer Städte zu berechnen. Diese Abhandlung von Buzjani zeugt, wie seine anderen Werke, von dem ausgedehnten Wissen und der Präzision der Berechnungen dieses großen iranischen Gelehrten. Eine ganze Reihe der Schriften des Abu'l-Wafa Buzjani sind nicht erhalten geblieben. Jedoch führt Ibn Nadim die Titel einiger von ihnen in seinem Nachschlagewerk Al-Fehrest an. Eines der Werke von Abu'l-Wafa ist Sijjul Kamal. Ein Sijj ist ein Buch mit Tabellen für astronomische Berechnungen. Sijjul Kamal erhielt laut Ibn Nadim drei Artikel über die Bewegung der Sterne am Firmament und die Voraussetzung für ihre Beobachtung. Ein weiteres wichtiges Buch von Abu'l-Wafa über Mathematik und Astronomie ist Al-Majisiti. In Paris existiert ein Manuskript davon. Einige sind der Meinung, dass es mit einem anderen Werk von Abu'l-Wafa, welches dem Namen Sijj al-Wazeh trägt, identisch ist. Das Sijj al-Wazeh hatte Abu'l-Wafa ca. 350 nach der Hijra, um 970 nach Christus, zusammen mit seinen Mitarbeitern in Bagdad geschrieben. Aber Abu Reyhan Biruni hat mehrmals von einem Werk namens Majsiti und einmal von Majsiti und Sijj al-Wazeh als zwei getrennte Werke gesprochen. Im Vorwort von Al-Majsiti kündigt Abu'l-Buzjani an, dass er bei der Beweisführung in geometrischen Fragen geometrische Methoden und bei der Beweisführung in der Arithmetik Zahlen eingesetzt hat, um den Inhalt denjenigen, die in anderen Wissenschaften nicht bewandert sind, leichter verständlich zu machen. Es ist bemerkenswert, dass Abu'l-Wafa in seinem Werk Al-Majsiti um eine einfache Ausdrucksweise bemüht ist, obwohl es sich bei diesem Werk um ein fachmännisches Buch handelt. Das Buch ist nach den Themen Trigonometrie, Anwendung von trigonometrischen Regeln bei astronomischen Beobachtungen und Planetentheorie in drei Kapitel gegliedert. Damit gehen unsere Ausführungen über diesen iranischen Mathematiker und Astronomen zu Ende. Im nächsten Teil wollen wir Ihnen den iranischen Philosophen Sohrawardi vorstellen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hodir Feyzobodi mit dem Titel Shab-e Rendan.
شب شب شور است و طرب در محفل ماهی چجب مطرب به سران اغمه نش ساقی قدهی با دمونه زچه رو تو هزین ماندی شکبه و فقا خاندی به شکنی شیشه یه غم همره رندان شد سنم که ندارد این غم پایانی آه گذارد این شام طولانی امشب شب شور است و طرب در محفل ما این چه عجب مطرب به سران اغمه یه ساقی قدهی با دل و می زچه رو تو هزین ماندی شکمه و فقا خواندی به شکن این شیشه یه غم هم ره رندان شد سنم که ندارد این غم پایانی آه گذرد این شام طولانی پاید این جمع یاران برسد ناگه روز پایان این شب شب شور است و طرب در محل ما این چه جب مطرب به سران اغمه یه نیساقی قدری با درومه زچه رو تو از این ماندی شک به آه و فقان خاندی به شکنی شیشه یه غم هم ره رندان شد سنم که ندارد این غم پایانی گذرد این شام طولانی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Weiterhin guten Empfang.
In dieser Sendung stellen wir die Spezialeinheiten der israelischen Luftwaffe vor. Das israelische Regime, das auf der Grundlage von Gewalt und Besatzung errichtet wurde, hat umfangreiche Militär- und Sicherheitsorganisationen aufgestellt, um diese illegitime Struktur aufrechtzuerhalten. Daher steht die Bildung einer gut ausgerüsteten Militärstruktur ganz oben auf der Prioritätenliste der Entscheidungsträger dieses Regimes, und die Israelis widmen ihr mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten und europäischen Verbündeten mehr Aufmerksamkeit als anderen Sektoren. In der vorherigen Sendung haben wir über die Ziele des israelischen Regimes bei der Bildung verschiedener Militäreinheiten und Abteilungen gesprochen und gesagt, dass die Israelis verschiedene Streit- und Spionageterroreinheiten einsetzen, um ihre Besatzung zu stabilisieren. In dieser Sendung stellen wir die Spezialeinheiten der israelischen Waffe vor. Die Shaldak-Einheit oder 5101 Einheit ist eine Kommandoeinheit der Luftwaffe des israelischen Regimes, die unter dem Kommando von Spezialeinheiten der Luftwaffe dieses Regimes steht. Da es der Bodentruppe des israelischen Regimes trotz vieler Bemühungen nicht gelungen ist, ihre Schwächen in den verschiedenen Phasen des Krieges mit dem Widerstand zu verbessern und sie als Achillesferse der israelischen Armee bekannt geworden ist, investieren die Israelis viel in ihre Luftwaffe. Daher wurde die Shaldak-Einheit 1974 nach den Niederlagen gebildet, die der israelischen Armee im Krieg mit den Arabern im Oktober 1973 einfuhr. Der Zweck der Bildung dieser Einheit bestand darin, die Macht der israelischen Luftwaffe im Bereich der Kommandoeinheiten und der Informationsbeschaffung zu erhöhen. Der Gründer der Shaldak-Einheit und ihr erster Kommandeur war Muki Betza, der über besondere Kenntnisse in Fallschirmpatrouillen verfügte und außerdem Kommandeur einer Geheimbrigade im Hauptquartier der israelischen Armee war. Diese Einheit steht unter der besonderen Unterstützung und Aufmerksamkeit des Leiters der Operationsabteilung der israelischen Luftwaffe. Die Shaldak-Einheit operierte zunächst als Reservebataillon der Hauptpatrouille der Sayerat Matkal-Einheit und war als Air Force Missions Bataillon bekannt. Im Januar 1977 wurde auf Befehl von Rafael Eitan, dem damaligen Stabschef der israelischen Armee, beschlossen, die Shaldak-Einheit von einem Reservebataillon in eine reguläre Einheit umzuwandeln, und die Mitglieder der israelischen Armee schlossen sich von der Patrouille des Armeehauptquartiers der Shaldak-Einheit an. Die Uniform der Shaldak-Einheit besteht aus einer speziellen Fallschirmjägerhose, einem normalen Hemd mit roter Mütze und roten Militärstiefeln ohne Abzeichen und ohne das Dienstgradabzeichen. Eine weitere Sache, die die Mitglieder der Shaldak-Einheit von anderen Soldaten unterscheidet, ist ihre persönliche Waffe, die Angriffswaffe Taver. Das IWI Taver ist ein Bullpup-Sturmgewehr, das sowohl im halbautomatischen als auch im vollautomatischen Modus feuert. Der wichtige Vorteil dieser Waffe wird die Möglichkeit sein, zwischen zwei halbautomatischen und vollautomatischen Schussmodi zu wählen. Taver kann auch am orangenfarbenen Werfer befestigt werden. Die Rekrutierung von Personen in der Shaldak-Einheit erfolgte zunächst im Rahmen der Rekrutierung von Fallschirmjägern, doch nach und nach wurde diese Einheit zu einer Spezialeinheit der israelischen Luftwaffe und dann wurde entsprechend auch ihre Aufgaben geändert. Zu den wichtigsten Operationen der Shaldak-Einheit gehören die Überstellung von Juden aus Äthiopien in das besetzte Palästina, die Entfernung von Beamten des Mossad-Spionagedienstes aus dem Sudan nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten des Landes Jafar al-Nimri im April 1985 und die Teilnahme am Ersten Libanonkrieg 1982, Teilnahme an der Mordaktion auf al-Fawzi Jamal Abdul Razak, einem der Kommandeure der Fatah-Bewegung im Gazastreifen im November 2000. Die Special Tactics Rescue Unit 669, der volle Name des Kampfretterverbandes der israelischen Streitkräfte Israel Defense Forces, IDF, ist eine der anderen Einheiten, die der Luftwaffe des israelischen Regimes angeschlossen sind und ist für Combat Search and Rescue, CSAR-Missionen zuständig. Sie gilt als eine ihrer Spezialeinheiten unter dem Kommando von Spezialeinheiten der israelischen Luftwaffe. Das ständige Hauptquartier dieser Einheit befindet sich auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof im Südosten von Tel Aviv und ihr Motto lautet »Grünäugige schwarze Katze«. Aus diesem Grund wird diese Einheit manchmal auch Katzeneinheit genannt. Die Rettungseinheit führt ständig Rettungseinsätze für Menschen in schwierigen Situationen durch. Dazu gehört die Behandlung von Verletzten in Notsituationen, ihre Rettung und ihr Transport in Krankenhäuser. Auch die zahlreichen Schulungen, die die Mitglieder dieser Einheit erhalten, spiegeln sich unmittelbar in ihren Aktivitäten wider. Das Logo der Luftrettungs- und Evakuierungseinheit der israelischen Armee ist das Bild einer Katze mit grünen Augen. Und die dieser Einheit zugewiesene Nummer ist 669. Die oben genannte Einheit wurde 1974 gegründet, als zwei Phantom-Flugzeuge über dem Meer kollidierten und es zu einem schrecklichen Unfall kam, bei dem 4 Besatzungsmitglieder der beiden Flugzeuge, darunter der Kommandeur des israelischen Regimes, ertranken. Nach diesem Vorfall verspürte das Luftwaffenkommando des israelischen Regimes die Notwendigkeit, eine Rettungseinheit zu bilden. Nach dem Bericht des Untersuchungsausschusses zu diesem Vorfall wurde beschlossen, eine Spezialeinheit zur Rettung von Piloten und ihren Begleitern, die mit Privatflugzeugen verkehren, einzurichten und ihnen auch Sprung- und Fluchtkurse zu geben. In diesem Zusammenhang schlug der Generalstab des israelischen Regimes vor, die Verantwortung für Rettung und Hilfe zwischen den Fallschirmjägern der Luftwaffe und der Marine aufzuteilen. Doch auf Drängen von Benny Pellet, dem damaligen Kommandeur der israelischen Luftwaffe, wurde beschlossen, eine unabhängige Spezialeinheit für Rettungseinsätze in der Luftwaffe einzurichten. Zur gleichen Zeit, also im Januar 1974, begannen die Schritte zur Gründung der 669 Air Rescue Special Unit. Die Gründer dieser Einheit waren zwei Luftwaffenkommandeure namens Yoram Shachar und Avner Ilnai, die an der Rettung beteiligt waren und über Fachwissen verfügten. Im April 1974 versammelte sich die erste Gruppe von Soldaten des israelischen Regimes auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof. Die meisten von ihnen waren Marinesoldaten. Diese Soldaten absolvierten ihre erste Ausbildungszeit unter der Aufsicht von General Avner Ilnai und im Dezember desselben Jahres wurde die Bildung einer Einsatzeinheit bekannt gegeben, die zunächst nur 12 Soldaten umfasste.
1978 schloss sich ihr dann die Einheit 386 Air Evacuation an, zu der ein Team aus Ärzten und Krankenschwestern gehörte. Und schließlich wurde 1977 eine neue Einheit mit dem Namen die Special Tactics Rescue Unit 669 gebildet. Zum ersten Mal starteten die Kräfte dieser Einheit bei einem Brandvorfall im Südlibanon, eine Rettungsaktion, um die Kräfte der Terrorbrigade Golani, Golani-Brigade, zu retten. Seit 2004 wurde die Verantwortung dieser Einheit erweitert und umfasst Suchaktionen nach vermissten Personen. Ab 2006 wurde der Name dieser Einheit in Luftrettung und Evakuierung geändert. Die Ausbildung in dieser Einheit dauert etwa 1,5 Jahre und umfasst Ausbildungen in Fallschirmspringen, Militärkrankenpflege und Gruppenführung. Darüber hinaus gibt es auch eine spezielle Phase dieser Ausbildung, die Fallschirmlandung, Tauch- und Fluchtkurse, Hubschrauberausbildung, Rettungs- und Rettungseinsätze, unter allen Bedingungen auf See, in der Luft, an Land, in den Bergen, auf Schiffen und so weiter umfasst. Darüber hinaus müssen diejenigen, die als Besatzungsmitglieder in den Spezialflugzeugen der Luftrettungs- und Evakuierungseinheit eingesetzt werden, auch Schulungen für Fallschirmlandungen und Fluchteinsätze absolvieren. Diese Einheit nutzt Kampfhubschrauber der Luftwaffe, Black Hawk 60 und Sea Stallion Flugzeuge. Die Luftrettungs- und Evakuierungseinheit besteht aus mehreren Abteilungen, wie der Rettungsabteilung, zu der Rettungs- und Rettungskräfte gehören, oder die Evakuierungsabteilung, zu der Ärzte, Sanitäter und Krankenschwestern gehören. Außerdem gibt es in dieser Einheit eine technische Abteilung, die sich mit der Entwicklung und Wartung von Geräten befasst. Damit schließen wir den 6. Teil der Beitragsserie Terror-Schwadronen in der israelischen Armee ab und sagen Ihnen alles erdenklich Gute bis zur nächsten Sendung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.